Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Lance Armstrong ist entzaubert. Gedopt habe er und gleichzeitig ein ganzes Doping-System aufgebaut, sagt ein 1000 Seiten starker Untersuchungsbericht. Seine großen Siege sind ihm aberkannt worden, seine Sponsoren sind abgesprungen. Ist Lance Armstrong einer der größten Betrüger der Sportgeschichte? Er habe jedenfalls funktioniert wie ein Mafiaboss, sagt DRS-Sportredaktorin Barbara Golpi. Unsere Expertin für Radsport muss es wissen. Sie hat ihre Lizenziatsarbeit an der Universität zum Thema sizilianische Mafia geschrieben. Barbara Golpi ist nun Gast von Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Barbara Golpi, der Lance Armstrong sei einer der grössten Betrüger der Sportgeschichte, hat ein Journalist geschrieben. Sind Sie verstanden mit der Einschätzung?
Das kann man sicher so sagen, vor allem, weil er eben das ganze Dopingsystem mit dem ganzen Betrug als Boss von dem System, wenn man das so sagen will, betrieben hat.
Der Armstrong hat seine 7 Tour de France-Titel verloren und die meisten anderen Sporterfolge seit dem 1998. Hat er jetzt mit dem auch seine Ehre verloren?
Ja, das würde ich ganz klar auch sagen. Er ist wirklich tief gefallen vom gefeierten Held. Nicht nur als Sportler, auch eben mit seiner Krebsstiftung von sehr vielen Leuten gefeiert worden. Und da ist er sicher jetzt sehr, sehr tief gehabt.
Sie verfolgen seine Karriere verhältnismäßig schon lange. Sie sind auch zweimal an der Champs-Élysées in Paris, wo der Armstrong auch mitgefahren ist an der Tour de France. Was haben Sie da für Erinnerungen an die beiden Mal?
Er ist ein Phänomen, würde ich schon sagen. Er ist eine faszinierende, also eine Person, die eben die Masse hat können bewegen. Also, wenn man an der Tour de France war, wenn man zum Beispiel bei der Teambus war, hat man nie müssen schauen, wo ist der Lance Armstrong. Man hat einfach können schauen, wo sind irgendwie, ist eine Menschentraube, wo jemand auf Schritt und Tritt verfolgt, wo ist die grösste Menschenansammlung, und dann hat man gewusst, dort ist er.
Sind Sie mir mal persönlich begegnet, also zu einem Gespräch, vielleicht einmal länger?
Also nicht gerade unter vier Augen. Eben, es hat immer natürlich ganz, ganz viele andere Journalisten um ihn herum gehabt, aber ich hatte doch die Möglichkeit gehabt, auch ihn zu interviewen und dort auch. Also es ist, er packt einem mit seinem Blick, und er hat aber dann immer wie seltener auch Interview gegeben, und auch dort hat man, wenn man jetzt das rückblickend anschaut, ist auch schon eine gewisse Manipulation, die er versucht hat vielleicht zu machen von den Journalisten. Er hat eigentlich angefangen mit diesen Twitter-Nachrichten. Er hat, wir reden mit 2009, hat er nach jeder Etappe ein Filmchen aufgeladen und hat dann einfach erzählt, was er jetzt für Eindrücke von dieser Etappe hat. Und dann hat man eigentlich, hat er ja können das erzählen, was er hat wollen erzählen, und hat dann dafür andere Fahrer, ist das eigentlich kein Problem, nach einer Etappe am Abend oder am nächsten Morgen beim Start zum Teamhaus gehen, mit ihnen zu reden. Und er hat das dann immer ein bisschen gescheucht und hat einfach die Informationen gestreut, die er eigentlich gerne erzählt hat.
Also er hat sich schon dort nicht wollen, die Fragen von den Journalistinnen und Journalisten stellen eigentlich?
Ja, kritische Fragen sicher nicht, weil Gerüchte um seine Doping-Vergangenheit, die hat es ja schon lange gegeben.
Hätten Sie jetzt zum Beispiel überhaupt Chancen gehabt, von dem her, noch in der Anfangsphase, wo er das noch nicht so gescheucht hat, ein bisschen zu recherchieren, ist etwas an diesen Gerüchten? Wären Sie überhaupt weitergekommen?
Ich denke, es wäre sehr schwierig gewesen, weiterzukommen. Also einerseits muss man sich an die Fakten halten und muss auch in einem gewissen Rahmen am Anti-Doping-System vertrauen. Und dort hat es nach wie vor keine positive Dopingprobe, die vorliegt. Und dann ist das andere, ist, dass natürlich, wenn man ihn oder auch an Leute aus dem Umfeld gefragt hätte, hätten die an einem Journalist ja nie die Wahrheit gesagt. Das darf man nicht vergessen. Das Ganze, wie er eben die zum Schweigen gebracht hat, ist erst ins Rollen gekommen, weil die Leute, die ehemaligen Teammitglieder oder eben auch im Umfeld haben müssen unter Eid aussagen und dort einfach nicht anders haben können, als die Wahrheit zu sagen.
Also der Bericht, der jetzt da rausgekommen ist am 10. Oktober, kann man jetzt sagen, das ist jetzt ein Beweis?
Das ist sicher so, mit diesen Aussagen unter Eid kann man sagen, das ist ein Beweis, auch wenn das immer noch nicht alle anerkennen. Es gibt auch andere aktuelle Fahrer, die das sagen, das ist kein Beweis. Aber ich denke, das sind doch Aussagen, wo so eine erdrückende Beweislast ist. Also das kann man wirklich sagen, das ist ein Beweis. Also das erfindet niemand.
Eben, auch wenn es jetzt nicht einen positiven Test gibt in dem Sinn.
Absolut, weil dort wird wirklich geschildert, wie das abgegangen ist, und das wird so detailliert geschildert, also das könnte man schon fast nicht erfinden und würde auch niemand so erfinden.
Sie haben gesagt, es ist nicht so erstaunlich, dass Doping gegeben hat. Also eben, man hat schon ein bisschen etwas gewusst, aber Wo Sie erfahren haben, dass der Armstrong im Doping überführt worden ist, was war da Ihre erste Reaktion gewesen?
Also, das Schockierende war für mich wirklich, nicht einmal unbedingt eben, dass er gedopt hat. Das hat mich jetzt nicht gerade einfach so schockiert, aber schon die Art und Weise. Also, er hat wirklich ein System aufgebaut, wo er die anderen Teammitglieder eingeschüchtert hat, wo er sie zum Schweigen gebracht hat, wo er eine ganze Mitwisser hat manipuliert in dem Sinn. Und wie das dann detailliert eben abgegangen ist, dass er die Macht hat können aufbauen, das war schon schockierend gewesen.
Wir haben es vorhin in der Einleitung zu unserem Gespräch gehört. Sie haben sich im Studium mit sizilianischer Mafia beschäftigt. Wie sind Sie überhaupt da dazu gekommen und jetzt beim Sport zu landen?
Ja, also das hat sicher auch mit persönlicher Neugier zu tun. Und das ist natürlich ein Thema, wo mich interessiert hat. Und das wäre jetzt ein weiter Umweg zu erzählen, wie ich dann am Schluss beim Sport gelandet bin. Aber manchmal, wenn sich die Leute dann gefragt haben, wie weit weg das wäre, sieht man jetzt, dass es gar nicht so weit voneinander entfernt ist, dass es durchaus eben sehr grosse Parallelen gibt.
Gerade beim Fall Armstrong hat es offenbar Parallelen gegeben, ähnlich wie bei der Mafia.
Ja, wenn man schaut, das hat immer wieder so, auch Soziologen, zum Beispiel der Henner Hess, der deutsche Soziologe, gegeben, der so eine Typologie von einem Mafia-Boss hat versucht zu schreiben. Und wenn man dort schaut und liest, was er gesagt hat, und jetzt das auf Lance Armstrong wird übertragen, da gibt es wirklich sehr grosse Parallelen. Also, ein Mafia-Boss, der die Fähigkeit hat, kollektive Angst zu erzeugen, was mit der einschüchterigen Lance Armstrong gemacht hat, nachher auch die Inszenierung für sich selber, auch die Werbung für sich selber, hat das mit Erfolg gemacht, er hat das mit seiner Krebsstiftung gemacht. Die Besessenheit auch auf den Raum und die Anerkennung der Leute, man wird dann auch zu einem Star gemacht. Man muss sich zwar auch inszenieren und dann den Einfluss, dass man eben Zeugen kann zum Schweigen bringen. Das war beim Lance Armstrong ganz klar gewesen. Und nachher aber auch, dass Mafia-Boss, das ist nicht wie ein Sozialbandit, sagen wir, wo der Staat oder der Rechtsstaat scheucht. Ein Mafia-Boss gibt es immer wieder auch Prozesse. Und wie enden die Prozesse? Das ist nachher immer aus Mangel, aus Beweis, wird er nachher freigesprochen. Und das ist auch wieder beim Lance Armstrong gewesen. Man darf nicht vergessen, es hat die staatsanwaltschaftliche Untersuchung gegeben in den USA, wo die Fahrer müssen unter Eid aussagen. Und der Lance Armstrong hat das geschafft, irgendwie, dass die eingestellt worden ist im letzten Februar. Die Untersuchung oder die Aussagen, die haben dann aber alles ins Rollen gebracht und dann hat die amerikanische Anti-Doping-Agentur die Fahrer auch wieder zu sich bestellt und würden die schon unter Eid haben müssen aussagen, haben dann die auch der amerikanische Anti-Doping-Agentur das Gleiche gesagt. Aber gleich da sieht man den Einfluss auch bis in die Politik, die Infiltrierung, die wichtigen Leute, die er eben kennt hat.
Und das ist ja weit, weit aufgegangen bis in die amerikanische Politik.
Das hat jetzt gerade eine Star-Journalistin aus den USA auch enthüllt, Selena Roberts. Also, die redet davon, dass er einerseits Drohungen gemacht hat. Das war 2008 gewesen, als er sein Comeback angekündigt hat. Dann hat er der Barack Obama einladen für eine Veranstaltung von seiner Krebsstiftung Livestrong. Und der Barack Obama war aber auf Europareise gewesen und hat dann nicht kommen können. Und dann hat es eine Drohung gegeben an seinen Parteifreund, an John Kerry, wo der Lance Armstrong gesagt hat, wenn niemand käme, dann würde er in seiner Datenbank, wo natürlich unzählige Leute drin waren von seiner Krebsstiftung, würde er denen allen verkünden, wie eben die Demokratische Partei im Kampf gegen Krebs steht. Und die zweite fragwürdige Sache, die nicht ganz geklärt ist, eben, ich habe vorher gesagt, die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen sind 2012 eingestellt worden. Und zum Bill Clinton, zum ehemaligen US-Präsidenten, hat er auch sehr einen engen Draht gehabt und Zufall oder nicht, das ist jetzt mal in den Raum gestellt. Genau um diesen Zeitpunkt herum hat er $100,000 gespendet an eine Krebsstiftung, die Bill Clinton hat. Und dann ist nachher, kurz darauf ab, ist dann die staatsanwaltschaftliche Untersuchung eingestellt worden. Da ist nicht bewiesen, dass das einen Zusammenhang hat, aber es ist doch sehr fragwürdig.
Wie viel hat die Faszination mit dem Lance Armstrong damit zu tun, dass er den Krebs besiegt hat?
Das ist sicher, also man darf jetzt auch nicht einfach ihn insgesamt als Mensch schlecht machen. Also eben die Geschichte, die er hat Krebs gehabt, ist zurückgekommen, hat nachher das Ziel gehabt, die Tour de France zu gewinnen, hat die Krebsstiftung ins Leben gerufen, hat dort Millionen gesammelt und hat sehr vielen Leuten auch geholfen. Also man hat ja ein bisschen die Tendenz, ich denke, das ist wie auch bei der Mafia, man will sagen, der ist jetzt weiss, der ist super, der ist nicht in der Mafia und der ist schwarz, der ist in der Mafia. Und das ist in der Realität einfach nicht so. Das ist ein grauer Bereich. Und so, denke ich, kann man jetzt schon auch nicht einfach sagen, insgesamt, der Lance Armstrong ist jetzt ein schlechter Mensch. Er hat auch sehr viel Gutes gemacht.
Wie fest hängt es denn zusammen mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charakter, dass das so lange gehabt hat und so straff organisiert war?
Ich denke, das hängt eben sehr viel damit zusammen, dass er besessen war vom Erfolg und wollte Einfluss zu haben. Und er hat ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, sich ablichten eben mit Politikern, sei es jetzt mit Bill Clinton oder George W. Bush oder auch mit einem Sarkozy in Frankreich. Also er hat das gelebt mit allen Schattenseiten, dunklen Seiten, wie er eben dann das System aufgebaut hat mit dem Doping, dass er im Sport den Erfolg hatte mit diesen 7 Tour de France-Sieg und auch mit der guten Seite.
Vielleicht können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie das eigentlich so abgelaufen ist, wer involviert war und was man annimmt, was er alles genommen hat.
Also das ist wirklich eine ganz lange Liste, was er aus für verbotene Substanzen eingenommen hat. Und ich denke, was immer wieder jetzt zum Lesen am erschütterndsten ist, auch wenn man dort nicht vergessen darf, dass es wahrscheinlich noch sehr viele so Geschichten gäbe. Man liest die einfach nicht. Es sind schon die Bluttransfusionen. Man muss sich vorstellen, der war unterwegs an einer Tour de France und das muss ja alles im Heimlichen passieren. Auch im Team natürlich, mit den anderen. Und da wird wirklich beschrieben, einerseits einmal, wie der Teambus eine Panne vortäuscht hat und am Strassenrand nachher gestanden ist und die Fahrer im Team sich nachher das Eigenblut mit Transfusionen oder in einem schäbigen Hotelzimmer, wo wirklich die Transfusion nachher irgendwie an einem Bildernagel, wo einem Bild, das man abgehängt hat, aufgehängt worden ist und dann auch der Galgenhumor irgendwie, den die entwickelt haben, weil die haben ja alle auch gewusst, dass das nicht recht ist, eigentlich, was sie machen. Und die Witzli, die sie gemacht haben, wenn dann das kalte Blut ins System hineinkommen ist, wer das absorbieren kann. Also, das sind schaudrige Geschichten. Aber ich denke, das ist nicht einmal für mich jetzt persönlich ganz schockierend gewesen, weil dort habe ich das Gefühl, dort gäbe es nicht nur im Radsport noch viele so Schauermärchen, wo man einfach nicht erfährt.
Was ist eigentlich der Grund, dass alle so geschwiegen haben in diesem Fall und wahrscheinlich in vielen anderen Fällen? Was ist das, eben wie bei der Mafia, die Omerta, das Schweigegelübde, dass niemand etwas gesagt hat? Was hat er zum Beispiel für Druckmittel gehabt gegenüber seinen Velokollegen?
Also er hat natürlich gewusst, dass die auch Familie haben oder so. Es hat zum Teil auch SMS gegeben an Partnerinnen, Frauen von anderen Fahrern. Und die sind irgendwann so in seinem System und im Team innen gsi, dass er die so hat können einschüchtern, dass die gar nicht mehr anders haben können. Oder eben nicht einfach so, wie man auch nicht einfach so, sagen wir jetzt einfach wieder kann sagen, aus der Mafia aussteigen. Es klingt jetzt so, man könnte sagen, ja, da hätte einer können sagen, halt, stopp, das mache ich nicht mit. Aber wenn man so in dem System drin ist, und er hat dann auch sportlich, hat er immer auch wieder Moment gehabt, wo er gezeigt hat, dass er jemanden fertig machen könnte. Also, es gibt ein Beispiel von einem, der mal ausgesagt hat gegen Dottore Ferrari, das ist der EPO-Arzt, wie er genannt wird, der eben auch mitgeholfen hat. Es braucht ja ein ganzes Ärztesystem dahinter auch. Sonst ging ja das gar nicht. Das sind ja Radfahrer und nicht Ärzte-Profis. Und dann hat so einer in eine Fluchtgruppe wollen und das ist sportlich eigentlich völlig irrelevant gewesen. Und dann ist der Lance Armstrong wie ein Besessener losgefahren und hat dann zurückgeholt, hat ihn gestellt, dass er wieder im Feld ist. Also auch das sind natürlich so typische Demonstrationen von Machtbeweis. Und das wäre auch wieder eine Parallele zu einem Mafia-Boss mit so Zeichen, die er gesetzt hat, wo er dann sich den Respekt und die Angst, die er einflößt, absolut hat können verschaffen.
Der Dottore Epo, der Michele Ferrari, den Sie angesprochen haben, der spielt ja sowieso eine Schlüsselrolle in diesem ganzen System. Er soll ja von St. Moritz aus operiert haben.
Das sind jetzt staatsanwaltschaftliche Untersuchungen, ja, am Laufen noch von Italien, von Padua, die geführt werden. Und da ist noch nichts jetzt im Moment bewiesen, aber der muss das ganze System auch aufgebaut haben von Kunden, die dann zu ihm gegangen sind. Also das könnte alles noch viel grössere Kreise ziehen. Ich denke, weil es im Fall Armstrong einfach speziell ist und was man nicht vergessen darf, es ist ja nicht so, es hat schon früher auch systematische Doping-Praktiken gegeben, sei das in der ehemaligen Sowjetunion oder DDR, das weiss man. Aber dann ist es immer ein Staat oder ein System gewesen und da ist wirklich er der Sportler, der erfolgreiche Sportler, der zuoberst von dem System gestanden ist. Aber das heisst nicht, dass gewisse Ärzte, die involviert sind, auch andere Kunden noch hatten.
Ich habe irgendwo noch gelesen, in der Zeit, wo er erfahren hat, dass er die Krebserkrankung hat, und er hat ja bereits einen Ableger gehabt von dem Hodenkrebs, dass er den Ärzten gesagt hat, bei mir bitte einfach doppelt so viel machen, alles mögliche Zeug in mich hineinlassen, man geht voll auf Angriff. Und es klingt jetzt ein bisschen so, wenn man ihnen zulässt, wie wenn er nach diesem Prinzip auch Sport betrieben hat.
Absolut. Er ist wirklich eben irgendwie besessen gsi, oder er hat nur so, also man darf ja gleich auch nicht vergessen, auch wenn mit jetzt die ganzen Doping-Geschichten, die rauskommen, es braucht ja gleich eine unglaubliche mentale Stärke und unglaubliche auch Ausdauer und Wille, dass man dann gleich die Sieg kann einfahren. Also sonst, er ist ja wohl nicht, oder nicht der Einzige in der damaligen Zeit, und am Schluss hat ja dann gleich er gewonnen. Also das ist nicht, man kann nicht aus einem durchschnittlichen Menschen nachher plötzlich so einen Sieger machen. Und das ist sicher, das unterstreicht seine Persönlichkeit, wo absolut.
Blenden wir doch schnell zurück. Wie ist das Ganze aufgeflogen?
Also aufgeflogen ist es, wirklich durch die 1000-seitige Berichte amerikanischen Anti-Doping-Agentur, wo dann eben durch die Zeugenaussagen von ehemaligen Fahrern und von anderen Ärzten und im Team das können so belegen.
Tragisch ist ja der eine Fall von einem Fahrer, wo eigentlich ein alkoholabhängigen Vater gehabt hat und dann selber plötzlich in der Situation war, dass er auch Doping nehmen musste.
Der David Zabriskie, genau. Ja, das ist eine von so Geschichten. Für ihn war eigentlich der Radsport eine Flucht gewesen. Also zum so im Leben entfliehen oder eine Ablenkung, wollte ich sagen. Und das zeigt eben auch, wie er, der ist dann nah, dies nah, ist er auch reingerutscht. Und das ist auch nicht von heute auf morgen. Ich denke, man muss sich das also vorstellen. Dann kommt man mal plötzlich die erste Spritze gesetzt über noch mit legalen Sachen, einfach zur Regeneration. Und der Schritt plötzlich, aha, man kann nicht einfach Pasta essen und nachher regeneriert. Ich denke, das ist ein schleichender Prozess. Und wenn man nachher merkt, man kann dort wie fast nicht mehr daraus raus. Das ist wahnsinnig auch bedrückend, wenn man dann die Schilderungen liest.
Es gibt einen verurteilten Doping-Dealer, der Stefan Matschiner, der sagt, von 200 Fahrern, die der Tour de France startet, sind etwa 20 sauber. 10%. Ist das realistisch?
Sagt er das von der heutigen Zeit oder hat er das auf die damalige Zeit bezogen gedacht? Ich denke, auf die heutige Zeit bezogen kann man das sicher nicht mehr sagen, dass das realistisch ist. Weil es gibt doch Indizien, dass heutzutage das sauberer ist. Es wird immer Leute geben, die bescheissen. Aber ich denke, auf die heutige Zeit, nein, kann man das so, würde ich das so sicher nicht unterstreichen.
Ist das auch ein Problem vom Radsport? Also in dem Sinn, ist es zu streng? Kann man das gar nicht machen ohne Doping? So eine Tour de France und all die Touren rundum?
Es ist machbar, es sollte möglich sein. Und man sieht, es gibt eben auch da wieder Indizien. Es ist auch ein bisschen die Tendenz, dass man so die ganz verrückten Touren nicht mehr hat. Man sieht, also Indizien sage ich, Durchschnittsgeschwindigkeiten von Etappen, die heutzutage wieder langsamer sind, als wenn man jetzt die Epoche von Lance Armstrong anschaut. Und das ist ja eigentlich entgegen der Entwicklung sonst im Sport, wo es immer neuere gehört, immer schneller, immer besser geht. Man muss sich an Indizien halten, aber genau wissen kann ich das auch nicht.
Gehen wir nochmal zurück auf den Fall um die Leute, um den Lance Armstrong und vor allem jemanden, der immer noch im Weltverband, im Radsport-Weltverband mehr oder weniger aktiv ist. Der Hein Verbruggen, er ist dem Lance Armstrong nahegestanden und hat damals ausgesagt, der Armstrong sei ein lebender Beweis für einen Fahrer, der nie betrüge. Und kurz davor soll der Weltverband zwei positive Dopingproben vom Armstrong vertuscht haben. Der Verbruggen war damals der Präsident vom Verband und jetzt noch ist er der Ehrenpräsident. Ist er irgendwie auch ein Teil von dem Ganzen?
Das ist die grosse Frage, der Weltratsverband UC, was der für eine Rolle gespielt hat, ob der korrupt der unter Umständen war oder nicht. Offiziell gibt es keine positive Dopingprobe von Lance Armstrong, aber was Tatsache ist, es hat eine auffällige Probe gegeben im 2001 und trotzdem hat es kurz darauf nachher eine Spende gegeben vom Lance Armstrong an den Weltratverband. Das waren damals 25'000 Dollar gewesen und man hat das aber irgendwie nicht öffentlich gemacht. Das ist dann erst nach dies nach ans Licht gekommen und das soll dazu gedient haben, im Kampf gegen Anti-Doping irgendein Gerät anzuschaffen, dass man besser arbeiten kann. Also das ist sicher ein Fall, wo ein sehr schräges Licht auf die UCI wirft. Wieso nehmen sie Geld an? Wieso tun sie es denn nicht offen, gerade sofort deklarieren? Nachgewiesen ist, wie gesagt, nichts. Und der Pat McQuaid, der jetzige Präsident, hat an der Pressekonferenz am Montag, ist es schon der einzige Moment, wo aber auch er in Erklärungsnotstand gekommen ist. Sonst ist er sehr souverän auftreten. Hat dann einfach immer wieder betont, ja, es hätte ja keine positive Dopingprobe gegeben. Aber die Tatsache, dass man von jemandem, der eine auffällige Probe gegeben hat, gleich eine Spende annimmt, dort hat er dann einfach gar nichts mehr wollen sagen.
Dass er jetzt zurücktreten sollte, die Forderungen sind ja im Raum, er hat gesagt, er will ihn nicht, findet sie persönlich, er sollte zurücktreten?
Also ich denke, was ich vor allem finde, man müsste diesen Fall aufrollen intern, ob es dort wirklich Korruption und Anzeichen von Korruption gegeben hat oder nicht. Und wenn die, wenn sich das verhärtet, dass man das kann beweisen kann, dass wirklich die Korruption da war, ist, was doch deutliche Anzeichen gibt, ich denke, da gibt es keinen anderen Weg mehr. Sonst, wenn, ja, man kann natürlich, man müsste schon die Beweise haben, aber ich denke, das ist sicher auch ein grosses Problem, neben Doping eben die ganze Korruption. Und dort ist sicher, wenn man sieht, was man weiss vom Lance Armstrong, wo, dass er alles seinen Einfluss gehabt hat, ist dort sicher nicht auszuschliessen, dass er eben dort schon auch Leute unter Druck gesetzt hat.
Barbara Kolpi, zusammengefasst gesagt, wie fest schadet der Fall Armstrong am Radsport?
Ich denke, er schadet jetzt sehr, obwohl man nicht vergessen darf, das ist alles rund also 10 Jahre zurück, das ist nicht der aktuelle Stand, aber trotzdem ist er halt so ein Phänomen gewesen, oder eher ein Phänomen ist in dem Sinne immer noch, mit auch positiven, negativen Auswirkungen, dass es jetzt wieder in aller Munde ist und die Leute dann eben auch sehr schnell nicht mehr unterscheiden können, was ist Vergangenheit und was ist jetzt. Die Frage ist jetzt, einmal mehr steht der Radsport an einem Punkt, was macht er jetzt daraus? Und schafft er das jetzt, vorzuschauen und wirklich ja, die Krise zu überwinden?
Schaffen wir eigentlich falsche Anreize, indem man als Sportler, als Profisportler in gewissen Sportarten so viel verdienen kann, dass sogar das Mittel von Doping fast normal ist oder fast normal war, zumindest jetzt unter Profi-Radfahrer?
Es ist schon klar, wenn es natürlich nicht lukrativ wäre, dann würde das auch niemand machen, weil es ist ja auch nicht ganz günstig, sich die Mittel zu beschaffen, zum Dopen. Falsche Anreize, ich denke, man sieht einfach vielleicht auch, was Geld für eine Rolle spielt, wie immer der Radsport im Licht, also im Mittelpunkt steht, obwohl es andere Sportarten gibt, wo eben so Probleme haben, aber das wirft nie die Wellen und das zeigt halt schon, wie viel Geld, wie viel Popularität das auch im Radsport ist. Also wenn ich denke, 2006 an den Olympischen Winterspielen zu Turin hat es einen ganzen Skandal im Langlauf gegeben, aus Schweizer Sicht ist denen noch niemand gross vorne dabei gewesen, aber das hat nie die Wellen geworfen, wo es im Radsport wirft.
Was passiert jetzt eigentlich mit dem Lance Armstrong? Der Fall ist ja eigentlich noch nicht abgeschlossen und auch noch nicht ausgestanden.
Also heute kommt jetzt aus, was jetzt passiert, ob er muss Preisgeld von der Tour de France zurückzahlen, was passiert mit der Rangliste, nicht nur bei der Tour de France, werden da die Zweiten nachrücken oder wird es einfach in dieser Zeit gar keine Sieger geben? Und weil eben die würden nachrücken, also in vielen Fällen auch eine Doping-Vergangenheit haben oder irgendwie verwickelt sind. Und dann ist natürlich das Ganze in den USA für ihn auch noch nicht ausgestanden. Es wird andere Schadenersatzklagen geben von Versicherungen, die ihm Prämiengeld ausgezahlt haben, die zweifelt haben, schon, ob sie das auszahlen wollen und er die vor Gericht gezogen hat und dann gewonnen hat. Und dann mussten sie das auszahlen. Also die werden sicher aktiv werden. Und da wird noch einiges an Geldforderungen auf ihn zukommen und allenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen, wenn ihm eben zum Beispiel Falschaussagen unter Eid nachgewiesen werden
können. Es bleibt also spannend und wir sind froh, haben wir sie im Haus. Barbara Golpi, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.